Herzlich willkommen in die Runde zu einer neuen Folge von Bauphysik Plus. Heute mit einem etwas anderen Thema wie auch die letzte Folge. Da ging es ja um Akustik im Dom, um Laserscan und den Aachener Dom und ein bisschen Baugeschichte. Und wir setzen heute das Thema fort, aber in ein bisschen vertreten Rollen zu sonst. Begrüßen darf ich aber, und das freut mich sehr, den Lars wieder. Herzlich willkommen, Lars. Hallo.
Ja, herzlich willkommen, lieber Martin, und hallo. Du hast gerade schon schön angefangen. Herzlich willkommen zu Bauphysik Plus, oder soll ich sagen, herzlich willkommen zu Bauklang, die Wissenschaft der Organisation in der Bauplanung. Denn heute beleuchten wir, wie die Simulation von Klang unsere Wahrnehmung von Architektur verändert. Wir stellen Werkzeuge, Methoden und Wissenschaften vor, mit denen die akustische Qualität von Räumen optimiert wird. Noch bevor der erste Stein gelegt ist. Und unser Ziel, einen spannenden Einblick in oft unterschätzte Dimensionen der Bauplanung zu geben. Architektur hörbar machen. Wusstest du, dass schlechte Akustik die Produktivität in Büros um bis zu 66% senken kann? Oder dass der Klang eines Konzertsaals so entscheidend ist, dass er oft mehr kostet als die Architektur selbst? Und wie können wir die Qualität von Räumen messbar, hörbar machen, bevor sie gebaut sind? Aber bevor wir in die Praxisbeispiele einsteigen, lass uns die Grundlagen verstehen, wie du zur Aurulation gekommen und bist und warum es eins deiner Lehr- und Forschungsgebiete geworden ist.
Sehr gerne. Also Fragen über Fragen. Die Zahlen, die du eben genannt hast, die kannte ich jetzt so in der Zahl nicht, ne? Aber natürlich hat die Raumakustik einen Einfluss auf, ich sag mal, die Konzentrationsfähigkeit und darüber dann auch natürlich auf die Produktivität. Wie bin ich auf das Thema Auralisierung, Auralisation gestoßen? Vielleicht noch eine kurze Begriffserläuterung. Das ist das Pendant zur Visualisierung, kann man sich das vorstellen. Visualisierung, das wird jeder kennen. Die Generierung optisch virtueller Realitäten, und Auralisierung ist eben die Simulation künstlicher Höreindrücke, würde ich es jetzt mal ganz offen formulieren. Dazu gekommen bin ich über die Beratungspraxis der Akustik generell in Projekten, also schon vor meiner Tätigkeit an der Hochschule. Habe ich gemerkt, dass in der Beratung in den frühen Leistungsphasen eines Projektes, also Vorentwurf, Entwurf, in denen man Leistungen oder das angestrebte Ziel abstimmen möchte mit dem Bauherrn, mit dem Auftraggeber, dass ich da an Grenzen stoße, was die Begrifflichkeiten angeht und die Vorstellungskraft der Menschen, die ich da beraten möchte. Bei der Temperatur hat jeder, glaube ich, von uns eine gute Vorstellung, was 20 Grad, 21 Grad, 22 Grad Raumtemperatur angeht, dass das mehr oder weniger im Wohlfühlbereich ist. Und wenn ich sage, wir haben eine Raumtemperatur von 16 Grad, wird jeder sofort denken, ist aber ein bisschen frisch. Also bei Temperatur haben wir alle eine Vorstellung von Wert zu Empfindung. Und wir haben das auch bei anderen Werten, bei Kosten haben wir das auch zum Beispiel. Nur bei der Akustik sind alle Kennwerte, mit denen ich die Eigenschaften eines Bauteils beschreibe oder auch eines Raumes, sehr realitätsfern, alltagsrealitätsfern. Und selbst für Expertinnen und Experten ist es ein bisschen schwer zu greifen. Das liegt an der Künstlichkeit der Größe. Also alles, was mit Schallschutz zu tun hat, also die akustische Trennung von Bereichen, das würde man als Schallschutz bezeichnen, das wird gekennzeichnet mit einer Einheit in Dezibel, dB. Die hat jeder auch schon mal gesehen, glaube ich. Dahinter steht manchmal auch eine A, ein A in Klammern, das hat eine bestimmte Bedeutung, soll aber gar nicht so relevant sein. Und das ist erstmal eine Kunstgröße, die sich auf das Hörvermögen des Menschen bezieht. Und zum anderen ist unser Lautstärkeempfinden jedes Menschen ist nicht linear, sondern logarithmisch geprägt. oder exponentiell geprägt. Exponentielles Wachstum kennt jetzt jeder von uns seit Corona und weiß, dass wir dafür einen schlechten Zugriff haben. Also energetisch muss ich zum Beispiel vielleicht die Energie verzehnfachen, damit ich überhaupt subjektiv eine Veränderung des Schalldruckpegels wahrnehme. Das heißt, wir haben ein Problem damit, die Größe, die physikalische Größe zu koppeln an unsere subjektive Wahrnehmung. Und egal, welche Größen ich jetzt nehme, wenn ich also eine Entscheidung möchte vom Bauherrn und frage, möchten Sie eine bessere Trennwand haben mit 53 Dezibel Schalldämmmaß oder eine etwas schlechtere mit 47 Dezibel Schalldämmmaß, dann habe ich ein Problem in der Beschreibung. Das heißt, ich fange an zu beschreiben, naja, wenn nebenan normal laut gesprochen wird, dann können Sie das hören und manchmal aber selten verstehen. Dann hängt es auch noch davon ab, ob Sie sehr nah an der Wand dran stehen oder in der Mitte des Raums oder weit weg stehen. Oder wenn es um raumakustische Kenngrößen geht, dann wird es noch komplizierter, weil das nicht nur eine Zahl ist, die ich da umsetzen oder übersetzen muss in die Wahrnehmung, sondern es sind viele, aus denen sich ein Höreindruck im Raum zusammensetzt. Wir haben typische raumakustische Kenngrößen, zum Beispiel Nachhallzeit. Das würde man jetzt wahrscheinlich selber eher als Echo empfinden oder beschreiben. Wir haben aber auch sowas wie Sprachverständlichkeit, Silben, Trennbarkeit, wir haben Deutlichkeitsmaße. Also wir haben verschiedene Kenngrößen in der Raumakustik, die gewisse Eigenschaften des Raums beschreiben sollen und die auch normativ geregelt sind, wo es Empfehlungen gibt vom VDI, von der DIN. Ich aber immer in der Beratung natürlich eine Empfehlung ausspreche, die aber nie eindeutig ist, sondern es gibt immer einen gewissen Bereich, Mittel, gut, schlecht. Und letzten Endes möchte der Bauherr ja beraten werden, weil dahinter ja auch eine Investitionsentscheidung steht. Ist jetzt ein sehr langer Aufgalopp, Lars, ne? Aber ich hatte, bevor ich die Möglichkeit hatte, und jeder hat das natürlich, das quasi zu simulieren und Audiobeispiele zu erzeugen, und wir werden uns ja auch gleich ein paar anhören dazu, habe ich immer ein Problem gehabt, die Entscheidung tatsächlich herbeizuführen. Letzten Endes musste ich durch meine Beratung und meine Erläuterung und mein mehr oder weniger kompetentes Auftreten dafür sorgen, dass der Bauherr irgendwann letzten Endes gesagt hat, ja, ich folge Ihren Empfehlungen, aber entscheiden kann ich es eigentlich nicht. Und das hat sich elementar gewandelt, denke ich, über die Auralisierung. Und wir haben im Hochschulkontext verschiedene Projekte auch schon begleitet, um zu testen, wie kann ich das im Planungsprozess auch tatsächlich einbinden? Ändert sich dadurch das Entscheidungsverhalten signifikant? Oder ist es zu übergriffig, würde ich jetzt mal sagen. Ich beschreibe auch gerne gleich, wie das funktioniert. Und wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also ganz viele Fragestellungen zur Raumakustik und Schallschutz haben damit zu tun, dass ich bewerten soll, was verstehe ich noch, was höre ich noch, Sprache, Musik und so weiter oder Geräusche. Und das kann ich über dann simulierte Audio-Files dann entsprechend in den Planungsprozess reinbringen. Also für mich ist das jetzt endlich die Möglichkeit, so würde ich es mal zusammenfassen, das zu tun, was alle anderen Disziplinen, bei denen der Bauherr wirklich eine Entscheidung treffen muss, genauso zu machen, nämlich durch eine Art Bemusterung. Wenn die Objektplanung eine Entscheidung haben möchte zu Farben, bringen Sie eine Farbkarte mit. Wenn eine Entscheidung zu Bodenbelägen getroffen werden soll, gibt es eine Bemusterung und so weiter. Also ich habe in vielen Bereichen sowieso schon diese Bemusterung. Und in der Akustik kann ich es jetzt eben auch machen, dass ich Audio-Files mitbringe als Bemusterung sozusagen und habe jetzt endlich die Möglichkeit, eine Entscheidung wirklich auf verlässliche Beine zu stellen. Also das ist der für mich enorme Mehrwert in der Auralisierung.
Geht es ja im Grunde genommen um die Kernfrage der Bauplanung, wie wird der Raum klingen? Akustik beeinflusst unsere Wahrnehmung von Raumqualität. Wir haben gerade gehört, Nachhallzeiten, Geräuschstimmung und Sprachverständlichkeit sind mitentscheidend. Und im Grunde genommen ist es ja das Ziel, Bauherren, Architekten und Ingenieure eine realistische Hörerfahrung zu bieten und dann mithilfe von binauralem Audio dann Räume auch buchstäblich hören zu können. Jetzt haben wir ja sehr viele Begrifflichkeiten gehört und ich weiß, viele unserer Zuhörer, Studierende, Energieplaner, Bauschaffende, aber auch Anwendende sind noch nicht so bewandert in den einzelnen Begrifflichkeiten. Also vielleicht fangen wir mit den Grundlagen an. Was ist Schall und wie beeinflusst er die Räume? Also tauchen wir in die Grundlagen der Akustik ein, die ja im Grunde genommen die Basis der Auralisation ist. Und beginnen wir mit einer ganz einfachen, profanen Frage. Was genau ist Schall?
Tja, was ist Schall? Schall ist ein wechselnder Luftdruck. Das kann man sich vorstellen wie eine Welle, nur dass ich mich ja in einem Volumen befinde, in dem Luftvolumen, und dass sich der Luftdruck eben ändert. Und das in einer bestimmten Anzahl pro Sekunde, das bezeichnet man dann als die Frequenz eines Tons. Also ich habe tiefe Frequenzen, der Hörbereich des Menschen geht los so in etwa bei 20 Hertz. Das sind sehr, sehr tiefe Töne. Da wechselt der Luftdruck an unserem Trommelfell 20 Mal pro Sekunde. Die Orientierung im Verhältnis zum umgebenden Luftdruck. Also ich habe ja sowieso einen Luftdruck um mich herum. Und 20 Mal pro Sekunde wechselt der dann, ist etwas höher oder etwas niedriger als der Ruhedruck, den ich am Trommelfell anliegen habe. 20 Hertz ist so die untere Hörschwelle und das geht in etwa bis 20.000 Hertz. Das ist so die obere Frequenz, die Menschen durchschnittlich hören. Hängt natürlich vom individuellen Hörvermögen noch ab. Das heißt, von 20 Mal pro Sekunde bis 20.000 Mal pro Sekunde wechselt dann der Luftdruck am Trommelfell. Alles darüber hinaus würde man als Ultraschall bezeichnen. Es gibt auch Lebewesen, die in diesem Bereich hören. Wer einen Hund hat und eine spezielle Hundepfeife im Ultraschallbereich hat, der wird das wissen, dass wenn man da reinpustet, wir alle nichts hören, aber der Hund sehr wohl. Oder auch Fledermäuse, auch Nagetiere und so weiter. Also die haben schon Hörvermögen bis 200 Kilohertz zum Beispiel und darüber hinaus. Also das ist erstmal die Frequenz, die Tonhöhe, dann gibt es noch die Lautstärke, Lautstärkeempfinden. Das ist die Intensität dieses Ausschlags, also der wechselnde Luftdruck. Schwankt der sehr stark um den Ruhedruck im Hintergrund und das würde man als Lautstärke bezeichnen. Wir haben also leise Töne, wir haben laute Töne, wir haben niedrige, tiefe Töne und wir haben hohe Töne. Das ist eigentlich sozusagen ist der Kern des Ganzen. Und Information ergibt sich dann eben aus einem bestimmten Muster in diesem wechselnden Luftdruck. Also wenn ich spreche, dann sind das sehr viele Frequenzen, in der Regel so im sprachrelevanten Bereich so von 500 bis vielleicht 2.000, 3.000 Hertz bewegt sich dann die Sprache. Und daraus macht unser Hirn dann eben die Information. Und das alles zusammen ist dann auch letzten Endes nur der eine Teil. Damit ich dann daraus auch ein Muster erkennen kann, muss ich das Muster deutlich erkennen, deutlich hören. Und wenn das Muster vermischt, dann wird es immer schwieriger, zum Beispiel Sprache zu verstehen. Und ein Muster kann verwischen dadurch, dass ich sowas habe wie ein Echo, ein Nachhall im Raum. Dann erreicht mich dasselbe Signal zeitverzögert nochmal. Oder ich habe ein lautes Hintergrundgeräusch, also ich habe keinen leisen Raum, sondern ich habe eine Lüftungsanlage, die rauscht. Das kann ich jetzt auch mal einspielen, dass wenn ich so ein Rauschen jetzt einspiele, die Folge übrigens sollte man mit Kopfhörer hören. Also so ein leises Hintergrundrauschen wirst du jetzt hören, denke ich. Und je lauter dieses Hintergrundgeräusch ist, desto schwieriger wird es mir auffallen, das Signal daraus zu hören. Und das wird dann auch, gibt es auch eine Kenngröße, also der Signalrauschabstand ist dann auch eine Kenngröße eines Raums. Also so baut sich das alles zusammen. Schall ist erstmal nur dieser wechselnde Luftdruck. Wenn ich dann Muster in diesem wechselnden Luftdruck habe, kann das Hirn daraus eine Information machen. Und ich habe verschiedene Störeinflüsse wie Hintergrundgeräusche oder auch die Raumeigenschaft selber, die Signalverarbeitung, dass das Wahrnehmen dann auch stören wird.
Das ist ja erstmal faszinierend. Aber wie genau beeinflusst Schall unsere Wahrnehmung von Räumen? Also wenn wir das jetzt mal auf die einfachen Begrifflichkeiten wie tiefere Frequenzen, hohe Frequenzen und den Baumaterialien und den Beschaffenheiten vielleicht versuchen zu erklären?
Wir haben eine, also wir haben Erfahrung. Der Mensch hat Erfahrung, auch weil wir natürlich sehr viel Zeit, über 80% unseres Lebens in Räumen verbringen, haben wir Erfahrung, wie Räume klingen sollen. Das heißt, wir haben zum einen eine bestimmte Erwartungshaltung, wenn wir in einen großen Raum, in einen kleinen Raum kommen, sodass das quasi ein eingebauter Filter ist bei uns im Kopf. Das heißt, wir haben die Erwartung wird erfüllt, wir haben ein kleines, mittelgroßes Badezimmer, das ist hart gefliest, ich habe einen Nachhall, ich habe ein Echo in diesem Raum, dann erwarte ich auch dieses akustische Verhalten. Und die Oberflächen in diesem Raum bestimmen die Akustik in dem Raum. Die Geometrie bestimmt die Akustik im Raum. Materialien verhalten sich, was diesen wechselnden Schalldruck angeht, ähnlich wie mit Licht, elektromagnetischer Strahlung. Ich habe einen Teil, der reflektiert wird an dieser Oberfläche, ich habe einen Teil, der absorbiert wird und ich habe einen Teil, der gestreut wird in den Raum. Und wenn ich jetzt eine sogenannte schallharte Oberfläche habe, das sind alle glatten Materialien, Parkett, Fliesen, Glas, dann wird ein Großteil der Schallenergie wird reflektiert in den Raum und mehr oder weniger gestreut. Wenn ich absorbierende Materialien habe, wie einen Teppichboden, Kleidung, dann wird ein Großteil der Schallenergie auch wieder absorbiert und das Ganze hängt dann auch wieder von der Frequenz ab, aber da will ich es jetzt nicht zu kompliziert machen. Also wir haben erstens eine gewisse Grunderwartungshaltung an den Raum, akustisch, und wir haben eine bestimmte Nutzung des Raums und für diese bestimmte Nutzung des Raums gibt es eben auch eine angemessene Akustik. Es macht also einen sehr großen Unterschied, ob ich jetzt einen mittelgroßen Raum, sagen wir mal mit einer Grundfläche von 200 Quadratmetern, nutzen möchte als Vortragsraum oder ob ich diesen Raum nutzen möchte für kammermusikalische Aufführungen. Weil bei einer Sprachdarbietung, wie einem Seminar zum Beispiel, geht es um Sprachverständlichkeit und bei der musikalischen Darbietung sind die Stücke sozusagen aus ihrer Zeit heraus entstanden und früher natürlich ohne die Möglichkeiten der Elektroakustik und künstlichen Klangerzeugung wurde Musik immer komponiert auch für die Räume ihrer Zeit. Das heißt, wir haben die Klavierstücke Mozarts zum Beispiel, die sind komponiert für diese mittelgroßen Räume und deren Akustik, so wie sie früher eben war. Das heißt, die Akustik spielt eine sehr große Rolle, auch für die Musik, für die Komposition ihrer Zeit. Und orchestrale Musik ist komponiert worden für große Räume, die eine bestimmte geometrische Proportion zum Beispiel auch haben. Also diese Musik braucht den Klangraum. Und das hat sich geändert zu einer Zeit, wo man sozusagen diese Grenzen nicht mehr hatte, weil ich konnte früher mir nur ein orchestrales, ein Stück von Beethoven oder so anhören in solchen Räumen. Jetzt kann ich mir Musik aber auch in anderen Räumen oder mit Kopfhörern anhören. Da kommt es dann manchmal zu Konflikten. Oder ich möchte Räume erschaffen, die für alles geeignet sein sollen. Also für Theater, für Klavierkonzerte, für Streichquartette, genauso wie für Popkonzerte oder große Orchester. Das heißt, der Raum muss auf einmal heute viel mehr können, als er zur eigentlichen Entstehungszeit können musste. Und das wird sehr schwierig und kompliziert für diesen Raum. Gutes Beispiel ist dafür dann die Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel. Ja, die muss alles können. Das ist die eierlegende Wollmilchsau unter den Räumen, die möglichst ganz weiten Bereich abdecken muss. Also das ist echt eine sehr spannende Herangehensweise. Das ist natürlich ein sehr exklusiver Bereich. Vielleicht bleiben wir gleich erstmal im Bürobereich. Und so habe ich eigentlich ein Wechselspiel, sehr früh eigentlich ein Wechselspiel zwischen, was soll in dem Raum akustisch nachher stattfinden, was ist das akustische Ziel, das ich habe, wie ist eine möglichst optimale oder eben nicht gute Geometrie des Raums, also die Geometrie, die Abmessung eines Raums spielen auch eine Rolle. Und wie muss ich die Oberflächen gestalten, eventuell auch Möbelstücke gestalten, damit die Akustik in dem Raum dann möglichst optimal für die vorgesehene Nutzung ist?
Aber erleben wir das in der Praxis? Also in vielen Vorgesprächen, auch mit Architekten und Architektinnen, fehlt eigentlich der Bezug zur Akustik und zum Schall. Also Architekten sprechen oft von Licht und Raum, aber vergessen den Schall. Und die Akustik eines Raumes beeinflusst, wie wir ihn wahrnehmen, ob er offen oder drückend, warm oder kalt wirkt. Das hast du ja gerade sehr eindrücklich auch beschrieben. Und ein zentraler Faktor ist ja die Nachhallzeit. Und sie beschreibt, wie lange ein Raum nach einem Klangimpuls nachschwingt. Und du hattest die Beispiele dem Konzert und dem Büro genannt. Also in einem Konzertsaal sind längere Nachhallzeiten erwünscht, während in einem Büro kurze Zeiten für klare Sprachverständlichkeiten sorgen. Und aus meiner Praxis heraus, gerade jetzt aus den Büroplanungen, Open-Space-Bereiche, da haben wir häufig schlechte Akustiken. Also in einem schlecht gestalteten Büro mit einer Nachhallzeit von einer Sekunde können Gespräche dann kaum noch verstanden werden. Und das führt ja auch zu Frustration und erhöhten Stress. Wie siehst du das, dass das Planende jetzt auch schon in den Vorgesprächen mit aufnehmen und auch ein Verlangen, ein Bedürfnis danach haben, dieses richtig einzuordnen, auch in der Übersetzung zu den Investoren, zu den Bauherrschaften?
Ich habe jetzt natürlich keinen repräsentativen Überblick. Ich würde es mal so beantworten wollen, dass wenn immer ich Open-Space-Büros, also Großraumbüros, betrete, sehr vielfach die Akustik jetzt nicht angemessen wiederfinde. Das wäre auch mein Eindruck. Das geht aber auch bei Wohnräumen los. Die Frage ist, stört das den Nutzer tatsächlich am Ende der Tage? Oder nimmt der Nutzer, die Nutzerin das gar nicht wahr? Also viele Wohnräume sind zu schallhart für mein Ohr letzten Endes. Und die Frage ist eher, also ich muss diese Diskussion sehr früh, diese Diskussion eigentlich sehr früh führen. Und es mag sein, dass die Gespräche, also ich will das jetzt ein bisschen umschiffen, ich will das nicht so als Konflikt darstellen, dass der Fokus mehr auf der Optik tatsächlich liegt als auf der Akustik. Und das stelle ich auch immer wieder fest in Planungsprozessen, wo ich dann als Berater vielleicht tätig bin, dass in den ganz, ganz frühen Leistungsphasen, also Grundlagenermittlung, erste Entwürfe liegen auf dem Tisch, Vorplanung, dass die Visualisierung von Großraumbüros sehr häufig dann tatsächlich, sagen wir mal, durchaus einen Teppichboden vorsieht oder auch ein Parkett, sagen wir mal, ein Parkett vorsieht und es eher vielleicht auch jetzt im Moment modern eine industrieartige Architektur ist mit einer Sichtbetondecke, Möbelstücken, vielleicht ein paar Deckensegel über den Arbeitsplätzen. Und ich genau weiß, wenn ich den durchrechne, das wird niemals funktionieren. Das wird akustisch schlicht nicht funktionieren. Und das Problem ist dann natürlich vom Ablauf, wenn ich damit dann in der Leistungsphase 3 um die Ecke komme. Und es gibt, wie gesagt, ja auch harte Anforderungen. Also es gibt ja die Arbeitsstättenregeln, die was zur Akustik sagen zum Beispiel. Und Büroplätze sind Arbeitsstätten, Arbeitsplätze. Da gibt es eine Anforderung an die Nachhallzeit zum Beispiel. Das kriege ich nicht hin. Also das kein Bauteil der Welt. Also ich muss die Optik verändern, um die Akustik einzuhalten, selbst in den Minimalanforderungen. Und das ist dann, wenn man dem Bauherrn dann schon was verkauft hat in Sachen Sichtbetonoptik und Parkettboden, natürlich eine unschöne Situation zeitlich bedingt. Das heißt, ich würde mir dann schon wünschen, und das setze ich in der Hochschulpraxis auch so um, dass ich dafür sensibilisieren möchte, dass die Akustik bei bestimmten Nutzungen sehr früh mitgedacht werden muss. Und das ist keine Raketenwissenschaft, aber für ein Open-Space-Büro brauche ich eine der beiden großen Flächen, Boden oder Decke, brauche ich sehr stark absorbierend, um überhaupt ins Ziel zu kommen. Und ich brauche zusätzlich noch eventuell, je nach Geometrie des Raums, an den Wänden auch was. Und wenn ich in den mittleren Komfortbereich rein will, muss ich entweder die zweite große Fläche auch noch mit aktivieren oder ich muss die Möbel mit aktivieren. Und selbst wenn ich das dann alles mache, also wenn ich einen Teppichboden baue und ich mache eine Wand zum Beispiel oder zwei Wände absorbierend, damit ich keine Echos habe, selbst dann habe ich das Ziel noch nicht ganz erreicht. Das ist quasi die Grundausstattung des Raums. Aber im Open Space, im Großraumbereich geht es eigentlich nicht darum, dass ich jemanden gut verstehe, sondern ich möchte jemanden gar nicht verstehen. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich, dass ich den Kollegen, der zwei Plätze weiter sitzt, eben nicht telefonieren höre. Also das Entgegengesetzte ist es eigentlich, das Ziel. Und das schafft der Raum gar nicht alleine, sondern ich muss die Möblierung immer mit ins Spiel bringen. Und dann ist das eine spezielle Schnittstelle oft zwischen dem Bauherrn eines Gebäudes und dem Nutzer eines Gebäudes, dass ich dann auch eben eine entsprechende Eigenschaft vermieten muss, dass ich ganz klar sagen muss, der Raum, den du von mir bekommst, der erfüllt die Voraussetzungen, die der Raum eben hat. Er wird aber alleine nicht die Anforderungen erfüllen an eine gute Raumakustik für eine offene Bürolandschaft.
Damit, da sind wir ja genau da, wo wir eigentlich immer sind, in der interdisziplinären Zusammenarbeit, genau, in der frühen Planungsphase.
Ja.
Und das bringt uns ja auch zu einem wichtigen Punkt. Also wie beeinflusst die Akustik eines Raumes unser tägliches Leben? Also sei es das Arbeitsleben oder auch unser Privatleben, unsere Freizeitleben.
Sie beeinflusst sie immer. Ja, also ich befinde mich jetzt hier auch in einem akustisch eher moderaten Raum. Der ist jetzt nicht super und man hört vielleicht auch, wenn man aufmerksam ist, so einen ganz kleinen Nachklang im Raum, also Nachhallzeit. Also in jedem Raum werde ich durch die Akustik beeinflusst. Die Frage ist, stört es mich? Und das ist durch eine Auralisierung auch, wenn man ehrlich ist, nur teilweise zu beantworten. Weil egal, wie viele Beispiele ich jetzt bringe, ich natürlich immer auch nur einen kurzen Moment habe, wo ich dich jetzt damit konfrontiere zum Beispiel. Und im Alltag bist du stundenlang in einem Raum. Das heißt, so ein dauerhafter Effekt kann man dann auch wirklich nur im Nachhinein und über Erfahrungswerte feststellen. Und das steckt dann in den Regeln der Technik drin. Also da gibt es dann für die, sagen wir mal, die Standardfälle wie Büros zum Beispiel, gibt es schon gute Regelwerke, von denen ich auch nicht abweichen muss und werde. Also die sind gut, die Sachen, die da drin stehen. Aber trotzdem kann anhand der Zahlen der Bauherr nur entscheiden, aus meiner Sicht, wenn er dann auch Beispiele auf die Ohren kriegt.
Also kann man im Grunde resümieren, Schall ist also nicht nur eine physikalische Welle, sondern ein entscheidender Faktor für unser Wohlbefinden und unsere Wahrnehmung von Räumen. Und Martin, kannst du uns abschließend sagen, warum Akustik oft unterschätzt wird? Hat es vielleicht etwas mit unsichtbarer Architektur zu tun?
Es wird damit zu tun haben, ja. Und es wird aber auch damit zu tun haben, dass ich, also im Planungsprozess, ich würde Planung und Nutzung würde ich unterscheiden. Und wenn wir im Bürobereich mal bleiben und in der Planung bleiben, dann hat das damit zu tun, dass dass vielfach noch die Fachplanung der Bauphysik und da die Akustik, den Schallschutz, dass die sehr häufig nur darin besteht, quasi die Werte der Norm vorzulesen, vielleicht auch noch verschiedene Stufen quasi darzustellen mit den Kennwerten, Empfehlungen auszusprechen und weiter geht's. Und dass dann sehr häufig auch kostenbedingt niedrige Stufen gewählt werden. Das ist jetzt meine Erfahrung, meine Praxis. Das heißt, in der Beratung, in der Planungsphase wird dem gar nicht das Gewicht gegeben, die es eigentlich haben sollte. Wenn man jetzt aber mal Nutzern in der Planung und später eben auch im echten Gebäude zuhört, dann sind die Konflikte in einem zum Beispiel Großraumbereich oder die Befürchtungen, wenn quasi umgestellt werden soll von Zellenbüros, Einzelbüros, Gruppenbüros hin zu einer offenen Bürolandschaft, dann sind die Bedenken alle verknüpft mit Schall. Alle. Das heißt, ich will eigentlich gar nicht als Nutzer über irgendwelche statischen Lastpläne, Positionspläne sprechen. Ich will ein bisschen auch natürlich über Materialien und Optik sprechen. Aber meine Bedenken als Nutzer, die drehen sich alle um Akustik. Und die kann ich nicht beantworten dadurch, dass ich Zahlen vorlese. Und wenn man später reinguckt in die offenen Bürolandschaften, dann sind, wenn man fragt, und fühlst du dich wohl hier, kommst du gut klar, dann kommt ganz oft Akustik. Das ist mir zu laut hier. Wenn der Jupp oder die Marie da hinten telefoniert, dann höre ich die sprechen und das nervt mich. Und das hat auch damit zu tun, dass der Raum an sich nicht von den Oberflächen nicht gut gestaltet ist, aber auch von der Objektplanung vielleicht nicht optimal gestaltet ist, weil ich muss Kommunikationsangebote schaffen. Ich kann nicht mehr so wie früher zu meinem Kollegen gehen und dann lautstark ein Planungsgespräch in dessen Büro führen, sondern ich muss mich zurückziehen in einen geschlossenen Bereich. Ich kann das nicht mehr in der offenen Bürolandschaft tun. Das ist eine Konsequenz. Und diese Zonen muss ich schaffen. Ich kann also nicht nur einfach Büromöbel aneinander stellen und sagen, so, jetzt haben wir ein offenes Büro, sondern ich muss Kommunikationszonen schaffen. Ich muss auch sowas wie Kaffeeinseln schaffen und die muss ich natürlich irgendwie trennen vom restlichen Büro. Keine Raumakustik der Welt kann das wegsaugen, sozusagen, der Lärm, der von der Spülmaschine oder dem Kaffeekochen entsteht. Das heißt, vieles fängt damit an, und das gilt ja für vieles, dass ich Erfahrung haben muss in dem, was ich tue. Es gibt Regelwerke, die auch diese Zonierung der Bürolandschaft fordern und vorsehen. Und interessanterweise ist das auch wieder eine akustische Regel, wo das drin steht, also die VDI-Regel für offene Bürolandschaften. Die beschreibt diese Zonierung, die hat eigentlich gar nichts mit Oberflächenmaterialien und Berechnung zu tun, sondern die sagt, was Richtung Objektplanung, nämlich plane diese Kommunikationszonen. Und ob das gemacht wird oder nicht, hängt vom Erfolg oder davon hängt der Erfolg ab letzten Endes. Also für mich ist es eine Mischung aus noch etwas zu konventioneller Planungs- und Beratungspraxis. Ich sehe meinen Job als Akustiker, als Fachplaner gesprochen, gar nicht darin, irgendwas zu berechnen. Also das setze ich voraus, dass jeder rechnen kann. Sondern mein Job besteht darin, zu beraten, den Kunden zu beraten, entweder mit Worten oder dann mit Audiobeispielen, wenn ich die Akustik auch simulieren kann. Und das auch in schlichten Büroräumen. Weil die Fragen, die da kommen, die der Nutzer stellt, die kann ich nicht beantworten mit diesem Kennwert der Nachhaltzeit, sondern ich habe immer Fragen, die lauten, ja, muss ich denn jetzt wirklich den Teppichboden machen oder muss ich jetzt an den Wänden wirklich was absorbieren? Was sind denn das für Konsequenzen? Muss ich vielleicht die Trennwände, die so einzelne Bereiche abtrennen, muss ich die wirklich bis zur Decke laufen lassen oder kann ich da oben noch einen Meter Platz lassen oder einen halben Meter, damit die Installationen durchlaufen können? Die Fragen kann ich nicht beantworten ohne eine Auralisierung. Die kann ich aber beantworten mit einer Auralisierung. Oder muss ich, wenn ich sozusagen so kleine Meeting Points integriere in meinen offenen Bereich, muss ich die abtrennen oder nicht? Reicht es, dass ich die Hinterwand oder Rückseite dieses Pots, also dieser Insel, dass ich die hochabsorbierend ausführe? Was verstehe ich denn 6 Meter weiter, wenn da 2 Kollegen sich unterhalten, die aus dem Urlaub gekommen sind? Das sind alles Sachen, alles Fragen aus der Praxis, die ich nicht beantworten kann. Und. Also das kann ich beliebig fortsetzen und das ist jetzt, sind jetzt keine exklusiven Musikstudio- oder Fernsehstudio-Beispiele, sondern alles ganz normale Fragen, die sich drehen um Verständlichkeit, um was höre ich denn noch, was höre ich denn, wenn ich hatte ich auch mal jetzt ein Beispiel, wenn ich unten eine Wartezone habe, oben habe ich eine Etage mit einem offenen Büro, wo Kundengespräche oben am Telefon stattfinden und unten warten Menschen. Wenn ich das Deckenloch zwischen diesen beiden Etagen auflasse, was hören denn die Leute unten? Verstehen die das, ja, diskrete Gespräch am Telefon oder verstehen die das nicht? Und da eiere ich dann rum mit Kennwerten und sage dann, naja, wenn der Hintergrund so und so laut und das Gespräch, wenn der laut spricht oder leise spricht und wenn ich gut bin, weiß ich, dass auch noch eine männliche Stimme sich von der weiblichen unterscheidet, von der Frequenz. Also wie will ich das beantworten ohne so Auralisierung? Also die Beratung muss ins Zentrum, nicht die Berechnung. Rechnen kann echt jeder. Und von Hand rechnen, das Ergebnis, was da rauskommt, ist, wer schon mal Messungen durchgeführt hat, mehr oder weniger aussagekräftig. Und das kommt zusammen. Lass mich das vielleicht gerade noch sagen. Wenn ich natürlich jetzt Fachplaner bin, der nicht über diese Möglichkeiten verfügt oder die Problematik gar nicht erkennt, dann werde ich auch nicht darauf hinweisen, dass da eigentlich noch was fehlt. Und das ist jetzt auch wieder aktuelles Beispiel. Oft wird dann gefragt, ja, bieten Sie mir mal irgendwie die Bauphysik an. Ja, die sind schon in Leistungsphase 3, Leistungsphase 4 steht kurz vor der Einreichung. Was soll ich denn da noch beraten, ehrlich gesagt? Also das ist, frage ich mich dann auch immer, naja, das ist dann schon mal ganz falsch angefangen aus meiner Sicht. Und man würde eine höhere Qualität bekommen, wenn man früher die Fachplanung wirklich zusammenzieht.
Naja, und man muss, also die Fragen decken sich ja in unseren Gesprächen und gerade die Beratungsleistung ist ja so wichtig, ne? Also wenn ich so in die Anfänge auch der Raumakustik denke, wo wir noch Simulationen durchgeführt haben und Farbkarten vorgelegt haben und jetzt wirklich ein akustisches Signal und auch ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich Veränderungen durchführe, rechtzeitig auch mitplane, welchen Mehrwert gibt das mir für die Raumnutzung und den Anforderungen, die ich dann an den Raum stelle. Ich habe das mal aus einem sehr einprägsamen Erlebnis erlebt aus einer Schule, 7. Klasse Gymnasium, wenn dort 30 Schüler in einem kleinen Raum anfangen, unruhig zu werden. Da ist an alles zu denken, aber an keine Lernatmosphäre mehr. Und auch Studien aus Skandinavien decken das eigentlich, dass wenn man Raumakustik und Klangqualitäten und Klangkonzepte von Anfang an mitplant, dass man höhere Lernerfolge und bessere Lernumfelde schaffen kann.
Absolut.
Und ja. Ich kenne das auch häufig, wenn man in Schwimmbädern ist beispielsweise. Hm. Da Wasser und Fliesen den Schall extrem reflektieren, haben wir häufig sehr schlechte Akustiken in Schwimmbädern. Das ist, glaube ich, vielen Hörern auch bekannt daraus. Und mittlerweile, wenn man mal so in Schwimmbäder, in moderne Schwimmbäder geht, haben wir häufig schon schallabsorbierende Elemente an der Decke, weil man dieses Problem erkannt hat und damit dann auch Atmosphäre schaffen kann. Hm. Also muss ich doch ganz am Anfang in dem Planungsprozess die Akustik mit in den Planungsprozess integrieren und dann dieses beratende Element auch frühzeitig als Hilfestellung für die Planleistung anerkennen und auch in Anspruch nehmen.
Genau, soweit die Theorie, würde ich mal sagen. Ne? Aber das ist natürlich, wir haben auch im Bereich der Akustik natürlich die Situation, die wir in anderen Bereichen auch haben, dass die Tools mächtiger werden, dass die Tools auch erschwinglicher werden und dass die Tools leichter zu bedienen werden. Das heißt, ich muss nicht eine Wissenschaft erstmal verstehen, damit ich dieses Simulationstool programmieren kann tatsächlich, sondern das hat alles, die haben alle grafische Oberflächen mittlerweile. Ich kann also sehr schnell, auch mit einem Halbwissen, irgendwelche Modelle zusammenstöpseln und simulieren und erzeuge dann Klangbilder oder wenn es, sagen wir mal, eine thermische Simulation ist, die kriege ich auch sehr viel schneller und leichter hin. Ich muss aber trotzdem wissen, was ich da tue, letzten Endes. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, würde ich mal sagen. Das, was ich merke, ist, dass es auch, es ist noch nicht ganz angekommen in der Akustik, weil viele Büros gar nicht den Mehrwert sehen tatsächlich. Und die Kosten für diese Simulationstools auch relativ hoch sind noch und es in der Praxis noch nicht wirklich nachgefragt wird, nicht aktiv, breitflächig nachgefragt wird. Und man sehr häufig noch hört, wieso haben wir immer schon so gemacht, haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Das alles kommt zusammen, aber ich glaube, dass sich das ändern wird, auch im Zuge der Modellierung des Gebäudes. Also wenn wir wirklich mal diesen Building Information Modeling Ansatz verfolgen und die Tools sind alle mittlerweile kompatibel zu Revit zum Beispiel, haben eine IFC-Schnittstelle, also ich kann 3D-Daten einlesen, ich muss nicht mehr komplett neu modellieren. Wenn das wirklich mal noch praxisnäher funktioniert und sagen wir Hodgkin-Roth als Beispiel jetzt aus der Wärme kommend, die arbeiten auch alles aus einem 3D-Modell und es gibt andere, ja, Solarcomputer hat wieder gute Schnittstellen zu Revit und so weiter. Also alle diese Programme bauen jetzt Schnittstellen auf und ich kann an einem Modell sehr viel machen.
Ja? Ja, da würde ich jetzt auch drauf eingehen. Also wie wird Aurelation überhaupt umgesetzt? Ne? Ein Highlight ist ja der Aurelation, der binaurale Wiedergabe, also mit Kopfhörern kann der Kunde exakt hören, wie der Raum klingt, ob in einem Konzertsaal oder das eben angesprochene Großraumbüro oder sogar eine Wohnküche. Also was brauchen wir bei der Datenaufnahme? Wir hatten ja in der letzten Folge oder du hattest ja in der letzten Folge auch mit den Studierenden den Aachener Dom wiedergegeben. Das heißt die Vermessung von Raumgeometrien, die Definition von Materialien, Absorptionskoeffizienten etc., und auch die Simulationssoftwaren und Revit hast du gerade genannt, Dynamo, also BIM-Integration von Akustikmodellen sind ja heute schon möglich. Wie siehst du die Anwendung oder vielleicht kannst du nochmal erklären, vielleicht für die Zuhörenden, wie denn eigentlich Aurelation umgesetzt wird?
Der Ablauf quasi, ganz praktisch.
Ja, genau. Ja. Gibt es einen Knopf Automatik,
Akustiker? Ja, genau. Ja, ja. Es gibt tatsächlich solche Tools, die man aufs Handy laden kann. Von Knauf, glaube ich, zum Beispiel gibt es das auch, wo man so standardisierte Zimmer sich anhören kann mit verschiedenen Deckensystemen. Also das gibt es tatsächlich. Das ist natürlich keine Planung, sondern da geht es erstmal darum zu sensibilisieren, dass, klar, Knauf will Abhangdecken verkaufen. Der normale Ablauf ist der, dass es eigentlich vor der Simulation losgeht mit der Beratung tatsächlich, dass ich wissen muss, was sind denn die Ziele. Und wenn ich frage, einen Kunden frage, was sind denn deine akustischen Ziele, dann kriege ich keine Antwort. Ich muss also erstmal beraten, was denn eine angemessene Akustik aus meiner Sicht ist für das konkrete Vorhaben. Dann pickt man sich gewisse repräsentative Bereiche oder Räume raus, die man exemplarisch betrachten möchte. Und wenn man dann wirklich vor dem Punkt steht und jetzt Audiodateien erzeugen will, dann geht's los, dass ich ein 3D-Modell brauche. Das kann ich, das ist aber ein sehr rudimentäres. Also alle BIM-Modelle, die ich bekomme in Leistungsphase 2 oder 3, die sind viel zu detailliert für mich in der Akustik. Das heißt, in der Regel, wenn es ein 3D-Modell gibt, kann ich entweder mit dem Objektplaner, der Objektplanerin, das reduzieren auf das, was ich brauche, oder ich muss es selber reduzieren. Ich brauche also entweder, um mal bei Autodesk Revit zu bleiben, auch das Programm, damit ich selber das Modell vereinfachen kann, oder ich setze das Modell neu auf. Und da wir uns nur einzelne Räume angucken, ist es im Moment häufig einfacher, das Modell neu aufzusetzen, im Moment, ja, weil BIM-Modelle noch nicht wirklich sauber strukturiert aufgesetzt werden oder nur selten. Und wenn ich dann diesen Schuhkarton habe mit Möbeln, sehr vereinfachten Möbeln, mit Menschen, ohne Menschen, dann kann ich das entsprechend in der Simulationssoftware mit Oberflächenmaterialien verknüpfen. Dann wähle ich also aus, habe ich einen Parkettboden, Teppichboden, wenn ja, welchen Teppichboden. Das heißt, für alle Oberflächen kann ich dann Materialien zuweisen und ich muss dann abbilden ein akustisches Szenario. Also ich brauche eine Schallquelle oder mehrere und ich brauche einen oder mehrere Empfangsorte und kann dann für diese Situation, ich habe eine Schallquelle und ich habe einen Empfangsort, kann ich die sogenannte Raumimpulsantwort berechnen. Raumimpulsantwort ist quasi die frequenzabhängige Berechnung durch das Programm, welche Frequenz, wenn ich sozusagen punktuell alle Frequenzen, also jetzt nur theoretisch, erzeugen kann, wie lange brauchen die, bis die am Empfangsort ankommen. Das ist quasi so eine Art Filter, den ich habe, und jetzt kann ich eine reale Audiodatei hinterlegen, dass ich also ein Musikinstrument als Quelle verknüpfe mit dieser Impulsantwort und kann dann eine Quelle mit einem Empfangsort berechnen und auralisieren. Und das kann ich dann jetzt auch verknüpfen. Wenn ich also ein ganzes Orchester simulieren möchte, dann muss ich jedes Instrument als Schallquelle definieren. Das ist natürlich beim ersten Mal mehr Aufwand als beim zweiten Orchester, weil ich es dann kopieren kann. Wenn ich einen offenen Büroraum simulieren will, dann habe ich sicherlich verschiedene Szenarien. Das können wir uns auch gerne gleich mal anhören, den habe ich mal mitgebracht. Das ist dann die Abstimmung, die ich wieder treffen muss mit dem Bauherrn, mit der Bauherrin. Was interessiert dich denn jetzt? Was ist ein angemessenes Szenario? Also für einen offenen Büroraum interessiert mich das Orchester nicht als Beispiel, logischerweise. Sondern was ist eigentlich dann wiederum das interessante akustische Szenario? Und dann kann ich das aufbereiten und habe eine Audiodatei. Jetzt muss ich ja noch dem Kunden, der Kundin das auf die Ohren geben, letzten Endes. Erste Idee wäre jetzt zu sagen, ich stelle einen Lautsprecher auf. Nur wenn ich einen Lautsprecher in einen realen Raum stelle, um dann was vorzuspielen, dann habe ich ja den realen Raum, der sich überlagert mit dem, was ich simuliert habe. Das heißt, mit einem Lautsprecher funktioniert das in der Regel nicht, sondern ich brauche Kopfhörer, damit ich das unverfälschte, den unverfälschten Höreindruck tatsächlich habe. Und das ist so eine erste Hürde, wo wir ganz neugierig waren, ob das funktioniert, ob Kunden sich darauf einlassen, wenn ich jetzt mit Kopfhörern ankomme. Und das funktioniert sehr gut. Also ich setze den Kopfhörer auf, dann muss ich noch eine Lautstärke-Justage vornehmen, weil es ja auch um Lautstärke geht. Und dann kann ich verschiedene Audio-Files vorspielen, wie wir es vielleicht uns gleich auch anhören werden zusammen. Oder wie jetzt hier als Beispiel mal so ein simuliertes Orchester, das lasse ich einfach mal laufen, ja, dass ich so ein Orchester in einem bestimmten Raum mir dann anhören kann und so weiter.
Ne? Ist denn ja? bei dieser Simulation auch die Anforderung der Simulation in Echtzeit eine Herausforderung? Und was bedeutet Echtzeit dann vielleicht auch bei der Simulation?
Also Echtzeit wäre für mich, ich verstehe jetzt unter Echtzeit, dass ich sozusagen in der Beratungssituation selber wie mit einer VR-Brille durch einen Raum hindurchgehen kann und mir diesen Raum selber erschließen kann. Das ist für die Akustik im Moment noch nicht möglich, weil der Rechenaufwand viel höher ist als in der Visualisierung.
Brauche ich das denn oder reicht das die Kopfbewegung nach rechts oder links,
genau.
dass ich also, ich sag mal, 3, 4, 5 oder eine Sekunde vielleicht Verzögerung habe und schaffe ich das über gute Rechenleistung schon aus der heutigen?
Naja, das, was nicht geht in den Simulationen, also mit üblichen Rechnern, ne? Also jetzt kein Hochleistungsrechenzentrum. Das, was nicht geht, sind ortsveränderliche Schallquellen oder Empfangsorte. Wenn ich an einem Ort stehen bleibe, den Kopf drehen können, den kann ich. Das ist quasi, was ich als Ergebnis bekomme, ist eine dreidimensionale Ambisonics-Datei, so nennt sich das. Das heißt, ich kann über Head-Tracking, das kennt jeder vielleicht von entsprechenden Geräten des Apfelherstellers da, dann kann ich tatsächlich über Kopf drehen, neigen und so weiter, kann ich einen dreidimensionalen Klangeindruck erhalten. Ich befinde mich aber immer am selben Ort sozusagen. Ich bewege mich nicht im Raum. Das kann ich ja für verschiedene Positionen durchaus machen, aber das muss ich vorbereitet haben. Also ich kann das nicht in der Gesprächssituation selber simulieren, weil so eine mittelaufwendige Auralisierung, die rechnet dann schon nochmal so 3, 4, 5 Minuten. Und dann habe ich erstmal die rohe Audiodatei, die muss ich nochmal von der Lautstärke normalisieren und so weiter und so fort. Also das muss ich vorbereitet haben im Moment, damit ich das entsprechend einspielen kann. Ja, das brauche ich schon machen.
Ja, ich fand auch das Beispiel mit der Elbphilharmonie eigentlich eindrücklich beschrieben, die eierlegende Wollmilchsau, ich glaube, so hattest du es genannt, was ja im Grunde genommen ein Raum für klassische Musik und Popkonzerte ist, und da haben wir ja ganz unterschiedliche Anforderungen an die akustischen Eigenschaften. Und wenn ich mich recht erinnere, hat man hier auch über die Auralisation aufgezeigt, dass man mit beweglichen akustischen Reflektoren arbeiten kann, um den Raum auch anzupassen. Also das ist ja durchaus eine Möglichkeit, dann auch Lösungen zu finden für unterschiedliche Anforderungen, die dann vielleicht Nutzende an den Raum stellen. Und wenn ich jetzt wieder an unseren vorletzten Podcast Gebäudetyp E und Funktionen denke, wo wir vielleicht auch Multifunktionen haben in Räumen, ist das ja eine Möglichkeit, diese Mehrdimensionalität auch abzubilden und damit auch Möglichkeiten zu eröffnen im Planungsweg.
Ja, absolut. Also es ist, tu Gutes und rede drüber, so würde ich mal sagen. Also man muss offen damit umgehen, auch mit den Limitierungen, die der Raum mitbringt. Und gleichzeitig kann man ja aufzeigen, welche Möglichkeiten ich auch im Betrieb später habe, um nachzujustieren. Das heißt, ich kann natürlich, das sind ja alles auch Investitionsentscheidungen und die bauliche Maßnahmen hervorrufen. Wenn ich aber sagen kann, okay, wenn jetzt die Vertriebsabteilung vielleicht im offenen Großraum sitzt, was bringen denn dann mobile Trennwände zum Beispiel? Sowas kann ich vorher simulieren. Und wenn ich weiß, die würden einiges bringen und ich lasse erstmal weg, die nachher nochmal hinzustellen, das geht ja dann. Das heißt, ich kann den Raum akustisch auch anpassen durchaus, anstatt jetzt, sag mal, konservativ auf die sichere Seite zu gehen. Wenn ich natürlich sage, die 4 Nutzungsszenarien, die müssen alle erfüllt werden durch den Raum und das muss ich alles jetzt mitbauen, ist das natürlich viel teurer, als wenn ich sage, ich beschränke mich jetzt auf die Hauptnutzung oder die Erstnutzung und ich habe aber Möglichkeiten, später über folgende Maßnahmen nachzujustieren. Das hat natürlich wieder Grenzen, aber so kann ich mich ja auch herantasten. Und so hat man das auch bei so herausragenden Beispielen wie Royal Albert Hall zum Beispiel, hat Poitz Consult gemacht, glaube ich. Da hat man auch mit Modellbau sehr stark gearbeitet und auch bei der Elbphilharmonie hat man definitiv, das war ein iterativer Prozess, auch mit 1:1 Modellen teilweise gearbeitet, mit Wandmodellen, jetzt nicht die ganze Elbphilharmonie. mit kleinmaßstäblicheren Modellen hat man gearbeitet. Das sind natürlich sehr exklusive Beispiele. Für die offene Bürolandschaft kann man sehr schön das auch als iterativer Prozess und wenn man sich so ein bisschen innovativer aufstellt und sagt, naja, wir machen so eine Grundausstattung und verschiedene Optionen, die man später noch ziehen kann, ohne dass ein großer baulicher Aufwand entsteht und kann das im Vorfeld dann auch kommunizieren und rüberbringen, dann hat man doch schon einen guten Job gemacht. Oder auch ein Beispiel, es ging mal um eine Luftschiffhalle, ein Hangar für einen Zeppelin. Das ist die meiste Zeit ist das eine Garage, das heißt wenig Anforderungen an die Raumakustik. Aber es wurde auch gefragt, was ist denn, wenn eine Veranstaltung da stattfindet? Was ist, wenn ein Konzert da stattfindet? Wie gehe ich denn dann um damit? Und das kann man natürlich im Vorfeld schön simulieren und dann sagen, naja, wenn eine Veranstaltung da ist, dann wird der Industrieboden sicherlich sowieso belegt mit einem textilen Belag, damit es einfach hübscher aussieht. Das heißt, da habe ich schon wieder was Akustisches. Es gibt aufblasbare Akustikelemente. Also man kann da sehr viel machen tatsächlich und über die Auralisierung dann auch den Nutzer mitnehmen letzten Endes.
Ja, eigentlich müsste man es von vornherein als Planungsaufgabe formulieren und auch einbinden.
Ja.
Und die Herausforderung, das kennen wir aus anderen Simulationsbereichen, ist ja immer, hochwertige Simulationen sind teuer und zeitaufwendig und Technologie erfordert leistungsstarke Rechner und Experten, ne, weil die Beratung vorne dran steht. Und die Frage ist, wie kriegen wir das in die Zukunft integriert? Also wo steckt die Chance für uns Bauschaffende? Wie schaffen wir eine Integration in BIM? Da hattest du ja schon erste Ansätze formuliert, also Akustik als Teil digitaler Planung in die Integration von Akustikmodellen in BIM-Modelle. Und hier haben wir ja auch dann die Chance, akustische Daten direkt in den Planungsprozess einzubinden. Mhm. Und Bauherren und Architekten können so visuelle und akustische Aspekte auf einer Plattform kombinieren und darüber auch dann den Zugang, also den Mehrwert nutzen von Modellen, digitalen Zwillingen, so wie wir sie heute nennen, ja dann auch aufzeigen und auch in den Planungsprozess frühzeitig integrieren. Das ist doch eigentlich ein Ansatz, den wir wählen können.
Ja, und ich ergänze auch noch einen Punkt. Ich kann das auch vertragskonform dann fixieren. Also wenn ich was simuliere, dann stehe ich auch dazu. Bei der Simulation kommen ja nicht nur diese Auralisierungsdaten raus, sondern auch die üblichen raumakustischen Kennwerte wie Nachhallzeit, Schalldruckpegelminderung und so weiter. Das heißt, es kommen Kennwerte raus, die ich nachher wieder messen kann. Das heißt, ich kann über eine Simulation auch vertragskonform das fixieren und auch eine Qualitätssicherung nachher durchführen. Also das sehe ich eben auch als großen Mehrwert an. Nicht nur die Auralisierung, sondern auch die Simulation, die numerischen Ergebnisse einer solchen Berechnung. Und insofern hoffe ich, dass das mehr werden wird. Also hochschulseitig bleiben wir da dran. Der Aachener Dom ist auch sehr stark natürlich bauhistorische Forschung, dass wir Dinge, die baulich nicht mehr existieren, dass wir uns die nochmal anhören können. Das ist natürlich nochmal ein Aspekt, der ganz spannend ist. Oder auch wenn Räume sich verändern. Also das historische Klärwerk in Krefeld wurde sicherlich nicht gebaut, um jetzt als Veranstaltungsraum zu dienen. Wie gehe ich mit solchen Räumen um? Auch das kann man natürlich im Vorfeld simulieren. Das werden wir hochschulseitig auch machen. Also ganz, ganz spannende Anwendungsfälle, so ein bisschen jenseits der üblichen Planungs- und Beratungspraxis.
Naja, und das ist eigentlich der Beginn, ne? Also wenn man sich jetzt ein wenig in der Zeitgeschichte nach hinten bewegt, dort haben ja schon die antiken Römer in ihren Theater tonnenförmige Amphoren unter den Sitzen integriert, um den Klang zu optimieren. Also alles, was wir so in den ersten Semestern gelernt haben, die Vitruvschen Vasen, die dann später in die Wände der Kirchen eingebaut worden sind und dort dann verweilt haben, bis man irgendwann nicht mehr wusste, warum man das gemacht hat und wie die wieder zugeputzt hat, die man jetzt wieder entdeckt. Mhm. Und das sind ja eigentlich schon Erkenntnisse alleine durch Erleben. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man all diese Daten, und du hast ja auch gerade die Numerik mit dazu genommen, sind ja im Grunde genommen einfache mathematische, geometrische Modelle, die wir nutzbar machen. Und da können wir viel mehr zukünftig berechnen, bilanzieren und Varianten herausstellen unter dem Einsatz von KI. Und wie können wir KI hier als Chance mit wahrnehmen? Also automatische Optimierung von Raumklängen, Fortschritte, die in der KI uns es ermöglichen, akustische Simulationen schneller, genauer durchzuführen, Materialeigenschaften, Raumgeometrien zu analysieren und dann daraus die optimale Lösung zu finden.
Das sehe ich als sehr, sehr spannenden Bereich an und um mal so ein bisschen, also es soll ja nächstes Jahr, sollen ja verschiedene sogenannte Agents von den KI-Firmen herauskommen, also Agenten, wenn man so will, künstliche Mitarbeiterinnen, künstliche Mitarbeiter, die auch tatsächlich Aufgaben praktisch ausführen können. Es gibt von Anthropic in Claude, gibt es das auch im Moment schon sehr rudimentär. Das heißt, wenn ich mir jetzt meinen Prozess anschaue im Bereich der akustischen Simulation, dann gibt es da wiederkehrende Prozessschritte natürlich auch. Und das ist das Erste, was sicherlich eine KI ersetzen kann. Und das, der große Vorteil ist, dass ich dieses Universaltool dann nutzen kann. Ich muss es dann natürlich antrainieren. Also das ist sicherlich noch sehr, sehr weit weg, denke ich, bis ich sagen kann, hier KI, ich habe hier einen Raum, mach mal was Schönes draus. Aber diese wiederkehrenden Prozessschritte, wie zum Beispiel, wenn ich im Bestand bin, ich kann auch eine Messung integrieren in die Simulation und sagen, die Kennwerte der Oberflächen kenne ich nicht, aber ich habe eine Messung. Passt die Modelle an die Messung an? Schritt 2, ich habe folgendes akustisches Szenario, leg mir die Schallquellen und Empfänger an. Schritt 3, erzeuge mir entsprechende Reflektoren und Absorptionsoberflächen im Raum für eine optimale Akustik. Das sind wiederkehrende Schritte, die im Programm selber schon automatisiert ablaufen. Nur ich muss die, mal sehr stark vereinfacht, ich muss die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken und bei jedem Zwischenschritt natürlich führe ich eine Plausibilitätskontrolle durch, weil ich in etwa weiß, was rauskommen muss oder wann Ergebnisse nicht plausibel sind. Und das ist das Erste, was sicherlich von der KI ersetzt werden wird, mit absoluter Sicherheit.
Das ist Expertenwissen, aber dann habe ich ja das Modell schon. Genau. Also wie weit sind denn Eingabeparametrierungen, also ich denke jetzt an Datenqualitäten, notwendig, dass ich zum Beispiel präzise Ergebnisse habe von exakten Eingabeparametrierungen, Material- und Raumdaten. Und wie habe ich diese Daten? Kann ich die überhaupt nehmen? Gerade bei den akustischen Modellen habe ich ja, ich habe eben gerade das geometrische Modell angesprochen. Jetzt haben wir Wellen noch dabei. Das können heute die Simulationsprogramme. Aber wie sieht es mit Streuung aus, mit Rauigkeiten? Sind die Materialkenndaten überhaupt vorhanden? Oder muss ich mich dem Modell annähern durch Messen? Also ist das vielleicht etwas, was man im Gleichklang machen muss?
Das muss man im Gleichklang machen. Also ich muss messen, im Bestand messen und mit der Simulation vergleichen. Und das ist das, was die Fachplanung natürlich als Expertise aufbaut im Moment. Das baue ich auf. Je mehr Messungen ich mache und gleichzeitig simuliere, desto mehr Erfahrung habe ich. Beim Neubau kann ich das dann entsprechend nutzen. Und die Schritte gehen aber sehr viel schneller als früher. Also so einen kompletten Raum zu messen, aufzumessen, zu integrieren in die Simulation, das ist nicht mehr eine wochenweise Tätigkeit, sondern so ein Raum komplett mit allen akustischen Kennwerten und dazu gehört dann letzten Endes auch wie Rauigkeit und Reflexions- und Absorptionsverhalten. So einen Raum habe ich in einer Stunde komplett aufgemessen. Also das geht alles sehr, sehr fix. Und daraus entsteht Expertenwissen und Expertenwissen ist wieder ein Musterwissen und Musterwissen ist wieder gut für KI. Also ich kann natürlich genauso auch eine KI anlernen und trainieren und sage, hier habe ich eine Messung, hier habe ich eine Simulation, gleich das mal an. Dann weißt du, dann lernst du quasi, wie du die Werte anpassen musst. Also ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Ja.
Absolut. Und wie steht die Auroration im Kontext anderer digitalen Werkzeuge, also wie Virtual Reality in der Bauplanung? Ist das etwas, was man verknüpfen kann?
Sollte man verknüpfen, da arbeiten wir an der Hochschule auch sehr stark dran, wie man VR, also virtuelle Realität, mit der akustischen verknüpfen kann, weil der immersive Mehrwert ist mehr als 1+1. Also jeder, der das mal erlebt hat, weiß das auch, dass Akustik allein und VR alleine sehr viel weniger wert sind, als wenn ich beides zusammenschmeißen kann. Und das ist sicherlich ein Schritt, der auch kommen wird. Da bin ich gespannt, wie die Softwarehersteller darauf reagieren, vielleicht über datensparsamere Ergebnisausgaben vielleicht. Das wird man sehen. Also da muss sicherlich noch Entwicklungsarbeit geleistet werden.
ja, sind ja manchmal auch die Nebenprodukte, also wie Gaming oder sowas, das vorantreiben. Absolut. Also Wirtschaft und also Wissenschaft und Forschung ist ja nur der kleinste Part und in der Regel dann auch nicht wirtschaftlich. Und ich weiß noch, so ein Virtual Reality Projekt in einem Einkaufszentrum, wo man mit Hintergrundmusik Simulationen gefahren hat, um Kaufentscheidungen der Nutzer entsprechend zu beeinflussen. Genau. Und das sind ja schon Überlegungen, die schon sehr lange da sind und wo erste Versuche auch schon erfolgreich gelaufen sind.
Ja, apropos Hintergrundmusik, Lars, auch wenn ich mit dir noch stundenlang reden könnte. Ich würde vorschlagen, wir vertagen das vielleicht. Also ich habe die ganzen Audiobeispiele jetzt irgendwie in der Tasche gelassen, dass ich dazu vielleicht eine Ergänzungsfolge mache und so ein paar Audiobeispiele separat nochmal zur Verfügung stelle. Dann kann sich das der ein oder die andere gerne anhören. Und ja, wir werden das Gespräch, denke ich, fortsetzen. Ich werde auch immer wieder auf dem Laufenden halten. Jetzt ist wieder... Entschuldigung. Wird sicherlich weitergehen und da werden wir sicherlich weiter drüber sprechen. Ich darf mich schon mal bedanken, Lars, wie immer an dich das letzte Wort.
Ja, die Aorodation oder die Welt der Aorodation ist faszinierend und hat das Potenzial, die Bauplanung zu revolutionieren. Der Klang von Räumen wird künftig genauso wichtig sein wie Licht, Farbe und Geometrie. Ob wir von ruhigeren Büros, besseren Schulen oder akustisch perfekten Konzertsälen sprechen. Aorodation schafft Mehrwert. Und Architektur ist nicht nur, was wir sehen, sondern auch, was wir hören. Das hat uns Martin Servas heute auf eine sehr eindrückliche Art und Weise beschrieben. Und ich freue mich auf die folgenden Gespräche und vor allen Dingen auf die Hörerlebnisse. Vielen lieben Dank, lieber Martin und liebe Zuhörende, für das Dabeisein.